Nochmals in allen einen wunderschönen guten Abend. Als mich im Frühsommer, denke ich, war es, die Einladung zu dieser Veranstaltung erreicht hat, habe ich nach kurzem Überlegen gerne zugesagt. Warum? Weil ich überzeugt bin und denke, das ist ein Vorrecht, an einem Abend wie diesem dabei zu sein. Ich denke, der Abend oder eine Veranstaltung wie die hat Vorbildcharakter. Vielleicht kann man sogar sagen, eine Veranstaltung wie die, es könnte sein, eine Veranstaltung wie die ist einzigartig in Deutschland. Das Anliegen ist aber, dass eine Veranstaltung wie die nicht einzigartig bleibt, denn wir brauchen viel mehr solche Veranstaltungen wie die. Veranstaltungen wie die und natürlich nicht nur die, sondern wir haben von den vielen Gebetskreisen gehört, wo Christen ihren Arbeitsplatz, ihre Verantwortung am Arbeitsplatz ernst nehmen, auch ernst nehmen vor Gott und gemeinsam zusammenkommen für Gott. Das ist nach meiner Überzeugung ein Zeichen der Hoffnung für die Wirtschaft unseres Landes in der Zeit, in den Jahren, die vor uns liegt. Wir haben Krisen gesehen, ne? Und wir können durchaus davon ausgehen, dass es nicht einmal für alle Mal war, sondern wir leben in unsicheren Zeiten, in bewegten Zeiten. Aber Veranstaltungen wie die, wo wir gemeinsam vor unserem Gott zusammenkommen, das ist ein Zeichen der Hoffnung. Und davon brauchen wir viel mehr. Nicht bloß bei Daimler, bei Porsche, bei Bosch haben wir gesehen und in vielen anderen Unternehmen. Von daher ist es ein Vorrecht, heute Abend hier da zu sein. Meine Frau und ich, wir kommen aus Ulm, das wurde schon gesagt, wo wir seit einer Reihe von Jahren einen Maschinenbaubetrieb leiten. Und nachdem wir persönlich ein Kunde ihres Hauses sind, hatten wir in den letzten Jahren auch Gelegenheit gehabt, die Firma Daimler als Lieferant kennenzulernen. Wir entwickeln und bauen Maschinen, die in bestimmten Werksbereichen bei Ihnen in der Fahrzeugfertigung eingesetzt werden, um dort Produktionsprozesse effizienter und produktiver zu gestalten. Und es war wertvoll, die Firma auch unter dem Gesichtspunkt zu sehen und kennenzulernen. Aber heute Abend haben wir das Vorrecht, an Einzigartigung oder einen ganz besonderen Aspekt Ihres Unternehmens kennenzulernen. Und wie vorhin schon gesagt, das ist in der Tat etwas Besonderes, dass es sowas bei Ihnen im Hause gibt. Persönlich, neben der Tätigkeit im Beruf, bin ich auch seit einer Reihe von Jahren bei der ICCC in Deutschland und international engagiert. ICCC ist ein Netzwerk von Christen, die sich gemeinsam dafür einzusetzen, einen Weg aufzuzeigen und auch andere Christen zu ermutigen, in ihrem Beruf, in ihrer Arbeitswelt authentisch die Tätigkeit, die professionelle Tätigkeit im Beruf mit unserem Leben mit Gott und dem authentischen Christsein mit Gott zusammenzubringen und hier nicht eine komische Gespaltenheit oder ein Konflikt oder eine Getrenntheit und Zerrissenheit sein zu lassen, weil es aus Gottes Sicht hier keine Getrenntheit und Zerrissenheit gibt. Und darüber hinaus ist die ICCC auch engagiert in einer ganzen Reihe von Ländern, um, nachdem wir es erlebt haben, wie Gott uns in unserem Leben oder in unserem Verantwortungsbereich segnet, gesegnet hat, auch für andere zum Segen zu werden und weiterzugeben und anderen zu dienen. Und in dem Zusammenhang gibt es in verschiedenen Ländern Initiativen und Projekte, gerade auch im wirtschaftlichen Bereich. In den vergangenen Jahren, nur ganz kurz, hat uns Gott unter anderem nach Afrika geführt und eins der Projekte, in dem wir momentan engagiert sind, ist in Ruanda. Ruanda ist ja ein Land, das wir von den Schlagzeilen her, von dramatischen Schlagzeilen her, alle kennen oder irgendwie ein Bild davon haben. Und in die Situation hinein hat Gott zu uns gesprochen, ein Ausbildungszentrum zu starten als Antwort auf eine durchaus dramatische Arbeitslosigkeit oder auch Hoffnungslosigkeit unter den Jugendlichen, wo Zehntausende, nachdem sie die Waffen niedergelegt haben, zurückkehren. Aber die Frage ist, wo ist Arbeit? oder mit was kann man sein Geld verdienen, wenn man jetzt rechtschaffen sein will, was gibt es denn zu tun? Und leider ist die Situation dort nicht die, dass jetzt dann man nur die Zeitung aufschlagen braucht und sich für Stellen, die ausgeschrieben sind, bewirbt, weil es die oftmals nicht gibt. Aber in der Situation ist einer der Ansatzpunkte, zu der wir die jungen Leute dort anleiten, auch begeistern möchten und ihnen eine Vision geben, sich selbstständig zu machen. Und wir finden dort wunderbare, talentierte junge Leute, denen aber oftmals die Gaben und die Fähigkeiten fehlen, von Ausbildung her oder vom Wissen her, sich selbstständig zu machen. Und der erste Kurs hat jetzt gestartet mit etwa 50 Teilnehmern, wird an Weihnachten zum Abschluss kommen. Und das Ziel ist, sie so weit vorzubereiten, professionellen Businessplan zu erstellen, um anschließend eine eigene Firma zu gründen. Und ein wichtiger Bestandteil von dem Programm sind auch regelmäßige Besucher, Leute aus dem Beruf, hier aus Deutschland, aus USA, wie Sie, die kommen und eine Woche, zwei Wochen Zeit verbringen und aus ihrer Erfahrung, aus ihrem Erleben erzählen oder sich auch mit jemandem zusammensitzen, um einen Businessplan gemeinsam zu überarbeiten. Das ist auch ein Zeichen der Hoffnung und wie Gott uns unter anderem geführt hat, in einem solchen Platz einen Unterschied zu machen, denn Gott ist bereit, auch heute einen Unterschied zu machen und oftmals gerade an den Stellen und an den Plätzen, wo die Not am größten ist und am größten war. Ich bin sehr froh, dass wir dieses Video nochmal gesehen haben, das wir vorhin gesehen haben. Da sind wichtige Aussagen drin gewesen. Und ich denke, man muss kein Prophet sein, um sagen zu können, es ist ohne Zweifel, dass gerade die Automobilindustrie in den nächsten 20, 25 Jahren vor Veränderungen steht, die mit Sicherheit größer sind, als es die letzten 50 oder 60 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sind. Am Horizont, da deuten sich gewaltige Veränderungen oder Umwälzungsprozesse an. Und da müssen auch Entscheidungen getroffen werden, die oft weitreichende Folgen haben. Entscheidungen, die dann manchmal auch unter Unsicherheit getroffen werden müssen. Und selbst wenn man alles richtig gemacht hat oder selbst wenn man alles total gut überlegt hat, professionell vorbereitet hat, dann heißt es noch lange nicht, dass alles gut geht und dass alles am Ende gut gehen muss. Und manchmal merkt man es erst ein paar Jahre später, ob es richtig war oder nicht richtig war. Und wenn es nicht richtig war, dann kann man nicht einfach das korrigieren, sondern das ist mit gewaltigen Auswirkungen oder Konsequenzen verbunden. Und was für ein Zeichen der Hoffnung oder der Zuversicht ist es da, wenn man weiß, dass man gerade auch als Christ im Gebet einen Segen, einen Segensbeitrag leisten kann, der auch weit über das hinausgeht, was unsere eigene persönliche Tätigkeit oder unser eigenes persönliches Tätigkeitsfeld im Unternehmen sein mag. Gebet, das hat uns Gott verheißen, hat eine riesige Auswirkung und Verheißung weit über das, was wir persönlich tun, hinaus. Im Rahmen der ICCC bin ich auch engagiert oder Teil von einer Gebetsarbeit, wo wir uns zweimal im Jahr treffen bei den Marienschwestern in Darmstadt, um gemeinsam zusammenzukommen und zu beten für Wirtschaftsanliegen unseres Landes. Und das, was wir machen, ist, dass wir in der Zeit der Vorbereitung, Monate davor, versuchen zu hören und zu erkennen, was sind Anliegen, die von Bedeutung sind oder die zentral sind für das Land oder wo auch eine Entwicklung zum Guten stattfinden kann oder eine Entwicklung, eine Weichenstellung in eine andere Richtung gehen kann. Es gibt ja oftmals so kritische Entscheidungen oder so Fragestellungen, die im Raum stehen. Und wir treffen uns da regelmäßig zweimal im Jahr seit 5, 6 Jahren und das Hocherstaunliche ist, Wir sind eine kleine Gruppe, noch nicht mal so groß wie der Kreis, der hier zusammen ist. Aber ich kann Ihnen sagen, wir dürfen das öfters erleben, dass wir einen hohen Zusammenhang sehen konnten zwischen dem, was der Inhalt der Gebete auf der einen Seite war und was Meldungen in den Zeitungen in Wochen und Monaten danach gewesen sind. Und mich nicht falsch verstehen, ich sage nicht, es ist alles so gewesen, nur weil die kleine Gruppe sich getroffen hat und gebetet hat. Sicherlich gibt es im Lande viele andere auch, von denen wir nichts wissen, die Anliegen sich in gleicher Weise aufs Herz nehmen. Ich erwähne das aber, um Ihnen auch als Ermutigung zu sagen, wenn Sie in einem riesengroßen Unternehmen stehen, manches Mal denken, wir sind so klein und hier stehen, ich habe auch einen ganz begrenzten Einblick und Überblick, da stehen Entscheidungen und Weichenstellungen an, von denen ich nichts verstehe. Und dann ist es trotzdem so, dass wir im Gebet einen Segen hineintragen können, der weit über das hinausgeht, was wir persönlich in unserer Arbeit verrichten und was wir persönlich in unserer Arbeit tun. In dem Video gab es eine Stelle, die fand ich hoch eindrücklich, und das wir vorhin gesehen haben, da sagte der Text, die Zeit kommt, oder es geht darum, dass noch Größeres geschieht als das, was wir bisher gesehen haben. Und ich denke, die Herausforderungen, die vor uns liegen, wo der ganze Automobilmarkt sich gewaltig umwälzen wird, die warten darauf, dass Größeres geschieht oder dass Größeres sichtbar wird als das, was bisher schon gesehen wurde. Und wenn Sie die Fahrzeuge anschauen, ohne Zweifel, das sind tolle Fahrzeuge, der Ausdruck hervorragender Ingenieurskunst. Aber die Zeit ist die, dass wir in den Jahren, die vor uns liegen, Größeres sehen. Die Welt verlangt, dass wir Größeres sehen oder andere Dinge sehen. Und es ist ein Anliegen vor Gott, dass dieses Unternehmen, das auch hier in dieser Region einen hohen Stellenwert hat, dazu gehört, dass aus diesen Werkshallen größere Dinge hervorgehen, zum Segen für die Region, aber weit über die Region hinaus, zum Segen im Land und auch über die Grenzen des Landes hinaus. Und Gebet, lasst uns das nicht vergessen oder kleinreden, hat einen entscheidenden Anteil und einen entscheidenden Stellenwert dazu. Manches Mal ist man vielleicht versucht zu denken oder zu sagen, dass letzten Endes, es kommt auf die Ingenieurskunst an, ne? Letzten Endes, es kommt auf die Professionalität an, ne? Und wir sind halt deshalb gut, weil wir ein Stück professioneller sind wie vielleicht jemand anders. Oder dass wir die Dinge besonders perfekt organisieren und zusammenbringen, und davon unterscheiden wir uns von anderen. Aber letzten Endes, und es ist immer noch wahr, ist es am Segen Gottes gelegen. Und egal, ob man das oft hört oder wenig hört, ob das bekannt oder unbekannt ist, das ist eine fundamentale Wahrheit, die immer noch gilt. Ein Beispiel finden wir in der Schrift, wenn wir gucken an zum Beispiel der Turmbau von Babel. Die müssen offensichtlich für die damalige Zeit hervorragende Technik eingesetzt haben, weil sonst wären sie nicht so hoch gekommen oder sonst wären sie nicht so weit gekommen. Und hatten tolle Visionen, was sie erreichen wollen, Dinge, die noch nie gemacht worden sind. Das war einzigartig in dem Sinne gewesen. Und anscheinend waren sie auch sehr gut organisiert. Die Zusammenarbeit hat geklappt. Sonst hätte das auch nicht so gut funktioniert. Und die Berechnungen waren offensichtlich auch richtig. Ansonsten wäre da vorher irgend schon was umgefallen oder zusammengebrochen, was nicht der Fall war. Und als Gott es sah, lesen wir in der Schrift, sagt er sinngemäß, wenn die so weitermachen, dann schaffen die das noch. Viele Dinge haben gestimmt, aber Gott hat ein Wort gesprochen und das Vorhaben ist zerfallen und ist verhindert gewesen und ist nicht zustande gekommen. Und das sind Dinge, die können wir manches Mal auch sehen und erleben, dass man Dinge macht, menschlich gesehen stimmt alles. Und insofern ist das ein Zeichen der Hoffnung, das von großer Bedeutung ist, zu wissen, dass es auch dieses wichtige Element gibt, wo Menschen zusammenkommen und für das Wohl ihres Unternehmens und auch letzten Endes für den Segen in dieser ganzen Region zusammenstehen. Nehmen wir ein Gegenbeispiel, wo die Bibel uns auch ein Bild vermittelt. Das absolute Gegenbeispiel zum Turmbau von Babel, das ist der David. Wir alle kennen die Geschichte von David und Goliath. Im Unterschied zum Turmbau von Babel muss man sagen, der war offensichtlich schlecht ausgerüstet für die Aufgabe, die er sich vorgenommen hat, absolut schlecht ausgerüstet. Wenn man anschaut, was seine Kunst war, oder Ingenieurskunst, wenn ich das so ausdrücken darf, eigentlich schlecht ausgebildet und unter dem Gesichtspunkt auch aussichtslos das Vorhaben. Und die Herausforderung, der er gegenüberstand, das ist eine solche gewesen, wo alle anderen schon weggelaufen sind und alle anderen schon gesagt haben, völlig unmöglich. Aber der David kam mit der Perspektive und hat gesagt, und mit Gott ist es möglich. Und nicht wegen mir, nicht wegen all dem, was in mir ist und was ich zu bieten habe, aber mit Gott ist es möglich. Und wir kennen das Ergebnis, der Geschichte und wir kennen den Unterschied. Und der Segen, den wir brauchen und von dem unser Leben, unser Land und die Wirtschaft unseres Landes abhängig ist, das hängt auch damit zusammen, dass wir zusammenkommen im Gebet und den anerkennen, an dessen Segen alles gelegen ist und ihm uns, unsere Tätigkeit und auch die Verantwortungsbereiche und für das Unternehmen einstehen. Und die Verheißung ist die, dass wir Größeres erleben und dass wir Größeres erfahren. Und wenn es dann geschieht, was heute Abend auch deutlich geworden ist, dass wir nicht vergessen, zurückzukommen und ihm zu danken und ihm die Ehre zu geben. In dem Sinne ist es ein Vorrecht, heute Abend hier zu sein und ist die Veranstaltung eine wegweisende Veranstaltung. Natürlich findet sie nicht zum ersten Mal statt und das Anliegen ist, dass die Auswirkungen weit darüber hinausgehen. Unser Thema ist heute Abend Werte, christliche Werte bei Daimler, das Beste oder nichts. Das Thema ist ja entwickelt aus ihrer aktuellen Markenpositionierung. Hier gibt es Unternehmen ein Versprechen ab, im Wesentlichen über die Produkte, über die Qualität der Produkte. Und gibt es Versprechen ab im Hinblick auf die Leistung, das Beste oder nichts. Und es sind Versprechen über den Entwicklungsstand, die technische Umsetzung. Wenn wir aber heute Abend hier sind und treffen uns unter der Überschrift christliche Werte bei Daimler, das Beste oder nichts, jetzt müsste es sich bewegen, tut es aber nicht. Genau, jetzt. Dann ist die Frage, an wen richtet sich dieser Anspruch? Wenn wir sagen, christliche Werte bei Daimler, an wen richtet sich dieser Anspruch? An das Unternehmen? Wollen wir sagen, der Anspruch soll für das Unternehmen gleichermaßen gelten, wie für die Produkte, die es verkörpert und die es verkauft? Wir könnten einen Schritt weitergehen und könnten sagen, richtet sich's an die Kollegen, mit denen ich zusammen bin und mit denen ich zusammenarbeite. Ich weiß ja schließlich, wer ich bin, ne? Und es ist doch recht und billig, dass ich auch auf dieser Basis behandelt werde und dass unsere Atmosphäre auf der Arbeit, die Arbeitsumgebung, das auch widerspiegelt, wer ich bin und wie ich bin. Wir könnten in eine andere Richtung zielen und wir könnten sagen, richtet es sich vielleicht auch an Gott, Er soll gefälligst was tun oder er soll sich darum kümmern. Mach du etwas, Gott, dass die Firma, in der ich arbeite, auch davon geprägt ist, so dass ich mich wohlfühle und dass es angenehm ist und Freude ist, jeden Tag dahin zu gehen. Ich will die Frage zunächst stehen lassen, gehen wir einen Schritt weiter und fragen uns, was ist Ihr Beweggrund oder wie sehen Sie Ihr Berufsleben und die Tätigkeit? Warum arbeitet jeder von uns, Sie alle in einem Unternehmen, warum arbeiten wir eine bestimmte Anzahl von Stunden pro Woche, in diesem Fall Sie alle bei Daimler? Wir sind zu viele heute Abend hier, um die Frage wirklich zu stellen, aber vielleicht würden wir Antworten bekommen, wie die, dass wir sagen, naja, irgendwo und wie muss man ja seine Brötchen verdienen. Ne? Irgendwas muss man machen, wir machen es halt da. Oder vielleicht sagen andere, ich habe eine Familie zu versorgen, ich habe Frau und Kinder, wir haben die und jene Verpflichtungen, da ist es notwendig, dass ich zur Arbeit gehe und dass ich dann auch ein bestimmtes Einkommen verdiene. Vielleicht wird es auch andere geben, die sagen, naja, die Arbeit ist auch eine tolle Gelegenheit, um Zeugnis zu sein und um Zeugnis abzulegen. Da treffe ich Menschen, die ich sonst nie treffe, mit denen ich sonst die ganze Woche nie zusammenkommen würde. Das ist eine wunderbare Gelegenheit, auch Zeugnis abzulegen. Alle die Antworten, die haben eine gewisse Berechtigung und keine davon ist falsch. Das Bemerkenswerte dabei ist aber doch, dass wenn wir auf die Gründe schauen, dann macht jeder Einzelne die Arbeit zu einem Zweck. Und die Arbeit in sich, die hat keinen Wert oder keinen Stellenwert. Bei all diesen Antworten ist die Arbeit ein Mittel, um einen anderen Zweck zu erreichen. Und keiner dieser Zwecke ist falsch. Aber wenn es allein das ist, dann ist das, was wir machen, in sich wertlos. Weil es ist nur ein Mittel zum Zweck, Broterwerb, Familie versorgen, was auch immer. Wie sieht Gott die Arbeit, die Arbeitszeit, die wir jede Woche investieren? Ich will nicht groß im Detail darauf eingehen, wir kennen die Stellen. Wenn wir ganz zurückgehen an den Anfang der Schrift, dann sagt Gott, er hat uns Menschen geschaffen und mir geht es um den kleinen Teil, der fett gedruckt ist. Machet euch die Erde untertan und herrschet über sie, über die Fische im Meer und so weiter. Und dann der Vers 31, da sagt Gott, nachdem er auf alles blickt, und siehe, es war sehr gut. Noch einen weiteren Vers, den finden wir ein Kapitel weiter, in 1. Mose 2, Vers 15. Da sagt Gott, und er nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten und beauftragte ihn, den Garten zu bebauen und den Garten zu bewahren. Was ist die Schlussfolgerung daraus? Der Auftrag zu bebauen und zu bewahren ist verwurzelt direkt am Anfang der Bibel, 1. Mose 1, 1. Mose 2, spricht Gott schon von der Arbeit. Wir könnten in gewissem Sinne sagen, Gott ist derjenige, der Arbeitsleben und Berufstätigkeit erfunden hat. Und interessant ist, wenn wir das mit der anderen Stelle davor vergleichen, er sagt dazu, und es ist sehr gut. Das bedeutet, dass Gott das von Anfang an sich so gedacht hat, dass Arbeit zum Teil von unserer Berufung, von unserer Bestimmung dazugehört. Und er sagt, es ist sehr gut. Arbeiten heißt, Gott hat ein Potenzial in die Schöpfung hineingelegt und unser Auftrag zu bebauen, zu bewahren, zu herrschen und untertan heißt, das Potenzial, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, zu entfalten. Die Schöpfung ist nicht abgeschlossen. Gott hat uns einen Auftrag gegeben, das Potenzial, das er hineingelegt hat, die Ressourcen verantwortungsvoll zu entwickeln, in Verantwortung vor ihm und zum Segen und Dienst für andere. Wir sind berufen, kreativ und unternehmerisch tätig zu sein und Möglichkeiten, die Gott in die Schöpfung gelegt hat, zu erschließen und in Realitäten zu verwandeln, Gott zu ehren und dadurch auch dem Nächsten zu dienen. Arbeit, die Berufstätigkeit, ist keine Konsequenz des Sündenfalls, sondern das war vorher da. Und deshalb wollte ich das zeigen, das ist nicht erst nach dem Sündenfall hat Gott von Arbeit gesprochen. Wir kennen ja alle diese Stelle, wo es heißt, in Mühe und Schweiß sollst du dein Brot verdienen. Und wir kennen irgendwie auch aus eigener Erfahrung, dass das stimmt. Und wir kennen die Realität des Arbeitslebens, die Konsequenz des Sündenfalls ist. Aber die Idee zu arbeiten ist Gottes Idee. Er hat es erfunden und es gab es schon vor dem Sündenfall. Und noch eins würde ich sagen, möchte ich sagen, was wir daraus ableiten können. Unter uns Christen gibt es ja manches Mal das Verständnis, dass wir, wenn wir im Beruf arbeiten, halt irgendwo in den säkularen Dingen arbeiten. Aber noch viel schöner und noch viel wertvoller wäre es, wenn man in dem sogenannten vollzeitlichen Dienst sein könnte. Und genau genommen ist ja das irgendwie viel wertvoller. Aber naja, es geht halt nicht, dass das jeder macht. Irgendwie muss man auch noch was anderes machen. Und insofern müssen wir halt vielleicht diese Arbeit tun. Aber Gott sagt, Berufstätigkeit ist nicht minderwertig, in keiner Form minderwertiger gegenüber dem sogenannten vollzeitlichen Dienst. Es war seine Idee. Und wenn er das so gesehen hätte, dann bin ich mir sicher, wäre Adam der erste Priester oder Pastor oder Pfarrer gewesen und nicht der, den Gott den Auftrag gegeben hat, zu herrschen, zu untertan zu machen, zu bewahren und zu entwickeln. Der Auftrag, den Gott uns gegeben hat, der ist weiterhin erneuert worden nach dem Sündenfall, nach der Sintflut und im Neuen Testament. Der Paulus spricht an verschiedenen Stellen davon. Und es ist interessant, selbst im Neuen Testament, Arbeit ist nicht alttestamentlich in dem Sinne. Der Paulus spricht im Neuen Testament davon, es gibt keinen Unterschied. Wir sind alle gleichwertig berufen. Und wir sollen bleiben in dem, wo Gott uns hineingestellt hat und dort zu einem Segen werden zu Gottes Ehre und für die Umwelt, der wir dienen. Christliche Werte. Bei Daimler, ich möchte sagen, christliche Werte, ein Erfolgsfaktor. Ich hatte eingangs schon Aspekte deutlich gemacht, ein Erfolgsfaktor für das Unternehmen, aber auch ein Erfolgsfaktor für unsere Wirtschaft, für unser Land und für unser Leben. Christliche Werte, sie spiegeln eine Weltanschauung dar, eine Auffassung, und erfolgreiches Wirtschaften, erfolgreiches Zusammenarbeiten ist ohne sie nicht möglich. Und christliche Werte lernen wir nicht in einem Philosophiebuch, lernen wir in den seltensten Fällen und eigentlich auch nicht im Religionsunterricht, sondern durch Vorbilder. Sie sind ein Ausdruck von einem Charakter, von einem Umgang der Menschen miteinander und sind oftmals, auch wenn wir auf unser Land blicken, ist heute Abend in der Einführung schon deutlich geworden, das Ergebnis und Wurzeln auf christlicher Tradition. Und wenn wir auf unser Land blicken und schauen auf die einzigartige Erfolgsgeschichte, die Deutschland hatte nach dem Zweiten Weltkrieg, dann ist es ohne Zweifel, dass vieles darauf fundiert, dass die Gründerväter dort ihre Wurzeln hatten und Dinge festgeschrieben haben, die unser Land bis heute prägen, wie die unternehmerische Freiheit, die Initiative des Einzelnen, aber auch die Verantwortung gegenüber dem Schwächeren. Heutzutage, und manchmal hat man auch den Eindruck, in Unternehmen entsteht der Anschein, als würden wir diese Grundlagen unseres eigenen Erfolges entweder aus Ignoranz oder aus Mutwilligkeit verlassen und missachten. Und wir kennen auch aus den letzten Jahren, teilweise Monaten, Schlagzeilen, wo manche meinen, das soziale Netz rücksichtslos auszubeuten oder andere versuchen, den Nächsten hemmungslos zu betrügen oder auch Firmen in ihrem Handeln oder einzelne Personen im Handeln in Unternehmen oder wieder andere vermeiden die Steuerzahlung durch illegale Geldanlagen in Steueroasen, und nur, um nur einige Beispiele zu nennen. Sie alle schädigen die Gemeinschaft durch Missachtung der Werte, die uns stark gemacht haben. Und machen wir uns nichts vor, wenn solche Praktiken in einem Unternehmen um sich greifen, dann auch wenn man fälschlicherweise denken mag, dann wird ein bestimmtes Ziel erreicht. Irrtum. Das schädigt das Unternehmen substanziell, wenn solche Praktiken um sich greifen, und verhindert Erfolg in der Zukunft. Hochinteressant ist, dass gerade Schwellenländer, auf die wir ja teilweise mit Erstaunen blicken, anfangen, christliche Werte zu entdecken und christliche Werte für sich zu entdecken. Wir hören ja in den letzten Jahren viel von dieser unwahrscheinlichen, fast atemberaubenden Entwicklung, die in China stattfindet. Interessant ist, dass selbst chinesische Führungskräfte und Intellektuelle sich mit christlichen Werten beschäftigen und auf den Zusammenhang von Werten, christlichen Werten und wirtschaftlichem Erfolg hinweisen. Es gibt einen bekannten Nationalökonom in China, der Name ist, muss nachschauen, Cao Xiao, und das ist eine bekannte Geschichte, ist Wirtschaftsprofessor in Peking, renommierter, geachteter Nationalökonom, und er hat vor einigen Jahren eine viel beachtete Schrift herausgegeben, wo er darüber geschrieben hat, über Marktwirtschaften mit christlichen Gemeinden und Marktwirtschaften, in denen es keine christlichen Gemeinden gibt. Und er hat in dem Zusammenhang insbesondere Amerika studiert, das liegt schon eine Reihe von Jahren zurück, und kam zu dem Ergebnis, dass er gesagt hat, neben Universitäten, neben diesem, neben jenem, was man alles sehen kann, einer der zentralen Erfolgsfaktoren für die wirtschaftliche Überlegenheit oder die wirtschaftliche Stärke der USA ist die Existenz und die Bedeutung der christlichen Gemeinden in dem Leben, in dem Land. Und er hat die Frage gestellt, warum eigentlich arbeiten die so fleißig, wie sie arbeiten? Und warum hat Korruption dort nicht den Platz wie woanders, wenn man doch viel Geld damit verdienen könnte oder wenn man doch vordergründig ein bestimmtes Ziel erreichen könnte? Und die Feststellung war dann, das lag daran, dass dieses Land von anderen Werten geprägt ist. Und er hat tatsächlich in diesem Land den Vorschlag gemacht und er hat auch Raum gefunden, dass China profitieren würde davon, wenn christliche Werte sich breit machen würden und breiter akzeptiert werden würden als Erfolgsfaktor für Wirtschaft, die wirtschaftliche Entwicklung. Ich habe persönlich im Rahmen der ICCC vor 10, fast 15 Jahren haben wir eine solche Erfahrung gemacht, wo Regierungsstellen aus China auf uns als die internationale christliche Handelskammer zugegangen sind und gesagt haben, wir hätten ein Anliegen, wir sind auf der Suche nach einem Programm, und es war damals zu einer Phase, wo es einen Umbruch dahingehend gegeben hat, dass riesige Staatsunternehmen effizienter werden mussten und demzufolge Beschäftigung im großen Umfang, die nicht produktiv gerechtfertigt war, aus großen Staatsunternehmen freigesetzt werden musste. Aber die Leute sollten nicht auf der Straße landen. Und insofern war ein Anliegen, eine Perspektive aufzuzeigen, wie Chinesen sich selbstständig machen können und Unternehmen gründen können. Und die Anfrage war dann, könnt ihr ein Programm machen, wo ihr den Weg aufzeigt und wo ihr so die Grundregeln der Marktwirtschaft, der Selbstständigkeit erklärt. Und es gab mehrere Gespräche und wir haben darauf hingewiesen und haben gesagt, ja, wie sollen wir das machen? Wir sind ja eigentlich eine christliche Organisation im Bereich der Wirtschaft. Und dann kam die überraschende Antwort und das ist der Grund, weshalb wir euch angesprochen haben. Was wir suchen, ist nicht einfach Kapitalismus oder Marktwirtschaft, sondern sie haben so formuliert, Marktwirtschaft gekoppelt oder gegründet auf den Werten des Abendlandes. Und unser Anliegen wäre, dass ihr ein Programm entwickelt, wo ihr wirtschaftliche Grundlagen und wie man sich selbstständig macht, vermittelt auf der Grundlage der Werte des Abendlandes. Und die Gespräche gingen weiter und man hat sich darüber verständigt, ja, wie machen wir das? Weil es war klar, weil China ist, wer China ist. Und von daher kann man ein solches Programm nicht für Evangelisation verwenden. Aber wir haben deutlich gemacht, was sind denn die christlichen Werte des Abendlandes? Das sind Werte, die direkt aus dem Buch der Bücher genommen sind. Und insofern konnten wir durchaus darüber sprechen, indem es in dem Programm heißt, es steht geschrieben oder ein altes Buch der Weisheit im Abendland sagt. Und dann kann man den Text direkt zitieren. Und das Erstaunliche ist, dieses Programm in der Zwischenzeit nicht mehr, die Zeit ging weiter, dieses Programm wurde über Jahre hinweg im Staatsfernsehen ausgestrahlt. Der Erfolg war großartig. Da gab es zusammen mit einer Universität, da gab es einen Studienheft dazu, wo man das am Fernsehen sehen konnte. Und ganz genau wissen wir es nicht, aber es gibt konservative Schätzungen, die sagen, infolgedessen sind zwischen 9.000 und 11.000 Unternehmen gegründet worden und entstanden, wo junge Chinesen sich selbstständig gemacht haben aufgrund von dem Programm. Und dann kam die Universität zu uns, mit der wir zusammengearbeitet haben und haben gesagt, irgendwie glauben wir, es wäre besser, die Zeit ist gekommen, dass ihr auch in China ICCC etabliert. Weil in Verbindung mit dem Businessplan, den die Leute entwickelt haben, kriegen wir alle möglichen persönlichen Fragen und Fragen um Werte, die wir eigentlich gar nicht so richtig beantworten können. Ihr werdet eigentlich viel besser positioniert, diese Fragen zu beantworten. Warum kümmert ihr euch nicht um den Teil darum? Ich sage das, um deutlich zu machen, Länder, auf die wir schauen, die sind sich durchaus des Zusammenhangs bewusst zwischen christlichen Werten und wirtschaftlichem Erfolg und wirtschaftlichem Segen. Und dort, wo wir es vordergründig gar nicht erwarten, da macht man sich über Dinge Gedanken, die bei uns bisweilen als überflüssig und als unwichtig oder irgendwie bedeutungslos gesehen werden. Nun ist es aber so, dass wir ohne Zweifel in einem säkularen Umfeld uns bewegen. Und die Frage ist, wenn wir dort, wo wir leben, dort, wo wir arbeiten, wie können wir was hineintragen von dem, was uns bewegt, was unser Leben voll macht, was unser Herz überfließend macht? Die Tatsache ist, in unserer Gesellschaft, aber auch in der Arbeitswelt, werden ja christliche Werte mehr und mehr marginalisiert und als unbedeutend und unwichtig dargestellt. Und die Frage ist, wie können wir vor dem Hintergrund etwas vermitteln, etwas weitergeben in der Welt, in der wir uns eben wiederfinden. Und es ist klar, Worte alleine genügen nicht. Wenn man bloß über Werte redet oder Werte predigt, dann wird es uns sicher nicht gelingen, die Aufgabe zu lösen, die wir als Anliegen in uns tragen und die wir als Anliegen haben. Es reicht nicht, Worte zu machen oder bestimmte Tugenden oder ein Wertsystem zu proklamieren, zu propagieren. Niemand ist beeindruckt von bestimmten Worten, wenn er nur Worte sagt. Und wer heute nur Worte sagt, der macht halt nur Worte und wird im Endeffekt nicht gehört und nicht beachtet. Und Chancen hat ein Wort und auch das Wort vom Evangelium nur dort, wo es, ich will so sagen, wahrnehmbar gesprochen wird, wo es wahrnehmbar sichtbar wird, sich manifestiert, wo Worte in Wirklichkeit übergehen, wo die Botschaft, wo das Wort selbst zum Ereignis wird und das Wort seine Kraft erweist, weil es eine konkrete, leibhafte Gestalt gewinnt. Sie verstehen, was ich meine. Erinnern wir uns daran, wie hat Gott selbst die Aufgabe gelöst? Und im Kalender, in der Jahreszeit, kommt eigentlich wieder die Zeit, wo wir uns bewusst daran erinnern, Gott selbst ist Fleisch geworden, indem er in der Person Jesus von Nazareth oder in dem Kind in der Krippe, er selber hat sich mitgeteilt in Fleisch und Blut. Nicht als theologische Theorie, die primär argumentiert oder die primär rhetorisch zu überzeugen versucht, sondern als Mensch ist Jesus gekommen. Und überzeugende Kraft kann dieses Wort, oder wenn wir es auf unser Thema übertragen, christliche Werte bei Daimler, nur dort entfalten, wo wir, auch dort, wo andere Worte laut werden, uns nicht scheuen, auch nicht zurückhalten, dieses Wort von Gott, die Werte, für die das Christentum steht, der Glaube steht, zu vermitteln, weiterzugeben, indem wir sie sichtbar machen und indem wir sie deutlich machen. Es gibt im 2. Korintherbrief einen Zusammenhang, wo der Paulus das in einer wunderbaren Art und Weise beschreibt, indem er die Wirksamkeit des Wortes deutlich macht. Er sagt da, ihr aber seid der Brief Christi. Ihr aber seid eingeschrieben in unsere Herzen, erkannt und gelesen von allen Menschen. An euch ist offenbar geworden, dass ihr der Brief Christi seid. Nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Der Paulus macht den Korinthern deutlich, und Korinth ist in der damaligen Zeit eine der großen säkularen Städte der Antike gewesen. Niemand hat sich irgendwo in besonderer Weise um die christliche Gemeinde dort geschert. Niemand hat irgendwo dem besondere Beachtung geschenkt. Und auch das ist damals eine überaus pluralistische Gesellschaft gewesen. Und christlicher Glaube ist so marginal wie nur sonst etwas gewesen. Aber der Paulus sagt, euer Leben, das, was in eurem Leben sichtbar geworden ist, so wie Jesus die sichtbar gewordene Gestalt des Wortes Gottes ist, da wird es deutlich, worauf es ankommt. Nicht die Worte, sondern das Leben, unser Charakter, das Verhalten, das, was von Gott in uns Fuß gefasst hat oder besser ausgedrückt Fleisch und Blut geworden ist, das ist ein Brief. Der wird sichtbar, ob man ihn vorliest oder ob man ihn nicht vorliest, der ist sichtbar. Und das ist das, worauf auch unsere Arbeitswelt, auch die säkulare Arbeitswelt, in der wir uns bewegen, wartet. Und ich sage, mit Sehnsucht wartet, weil das ist das Echte. Und das ist das, was anziehend ist, ins Fragen bringt und Gelegenheiten besondere Gelegenheiten öffnet. Was könnte das konkret heißen? Wir arbeiten in einer Umgebung und ohne Zweifel, auch wenn es ein tolles Unternehmen ist, es ist kein vollkommenes Unternehmen. Und das Unternehmen, in dem wir arbeiten, ist geprägt von unvollkommenen Menschen, die auch unvollkommene Entscheidungen treffen und unvollkommen handeln. Und jedes Unternehmen, egal wie groß oder wie klein es sein mag, ist eingebunden in Zwänge. Früher habe ich mir manchmal gedacht, wie toll ist es, in einem Riesenunternehmen zu arbeiten. Irgendwie können die alles machen, was sie wollen oder was sie verwirklichen wollen, weil da stehen einfach Mittel zur Verfügung. Da kann eine kleine Firma nur sehnsüchtig träumen davon. Da sind Möglichkeiten vorhanden, das ist gewaltig. Aber weit gefehlt, wir wissen, auch riesige Unternehmen stehen in Zwängen, manchmal in viel größeren und ganz anderen Zwängen als kleinere Unternehmen stehen, die von ihnen Veränderungen erfordern oder auch Anpassungsprozesse erfordern, die für die betroffenen Einzelnen schmerzhaft oder auch ungerecht sein können. Und wir begegnen auf der Arbeit den verschiedensten Menschen, die auch ein breites Spektrum an Lebenserfahrungen gemacht haben, die sie geprägt haben, dass sie so sind, wie sie sind. Bisweilen egoistisch, rechthaberisch oder ungerecht im Urteil, barsch oder nicht die Kritik zu kurz kommen lassen. Oder wir sehen Führungskräfte in unserer direkten oder auch entfernteren Umgebung, wo Entscheidungen getroffen werden, die wir absolut nicht verstehen, entweder weil uns der Zugang und die Perspektive fehlt und wir die Zwänge nicht verstehen, in denen sie bisweilen stehen, oder weil wir die Situation unvollständig kennen. Und wir könnten viele von diesen Unzulänglichkeiten umsetzen, in denen wir sind. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Lassen wir uns ermutigen, durch zwei Beispiele, die wir im Alten Testament sehen können. Und ich gehe ganz kurz nur darauf ein, weil wir kennen sie alle viel zu gut. Aber wir haben stets die Wahl. Entweder die Umstände, in denen wir uns finden, prägen uns, oder wir haben einen prägenden Einfluss auf die Umstände. Daniel ist einer dieser Männer. Er fand sich in einer herausgehobenen Managementposition in seiner Umgebung und die Umgebung war alles andere als gerecht und angenehm. Der Chef, sein Chef, der König des Landes, kann durchaus als ein willkürlicher Gewaltherrscher bezeichnet werden und die Einstellung der Kollegen war feindselig, von Neid und von Ablehnung charakterisiert und dennoch hat Daniel sich nicht von seiner ungerechten und feindseligen Umgebung beeindrucken lassen, sondern er hat seinen Dienst kompromisslos, unbeirrt und unbeeindruckt fortgesetzt und ausgeführt. Weglaufen oder zurückzahlen mit gleicher Münze kam für ihn nie in Frage. Obwohl er das Neue Testament nicht kannte, ist er eine wunderbare Verkörperung von dem gewesen, wovon der Paulus spricht, von diesem Brief Christi sein. Und es hat dann, wenn wir uns erinnern an die Geschichte mit der Löwengrube, wo Gott sich zu ihm gestellt hat, in einer besonderen Konfrontation dazu geführt, dass der, der ihm zuvor nach dem Leben getrachtet hat, plötzlich bekannt hat, dein Gott ist der wahre Gott und der soll in unserem Land angebetet werden. Da ist was deutlich geworden, was in dem Leben da ist, das eine verändernde Kraft in sich hatte. Er ist dieser Brief Christi in wunderbarer Weise gewesen. Ein anderes Beispiel, ein Mann, den wir von verschiedenen, vielen Geschichten kennen im Alten Testament, Josef. Josef war ein Sklave in Ägypten, aus Neid und Verachtung von seinen Brüdern verkauft. Eigentlich haben sie ihn umbringen wollen. Dann gab es untereinander eine Diskussion und irgendwie haben sie sich entschlossen, naja, das machen wir doch nicht. Wir verkaufen ihn als Sklaven, aber dem Vater sagen wir, ein wildes Tier hat ihn gefressen und dann ist Ruhe, dann fragt er nicht weiter nach ihm und wir sind ihm los, weil er als Sklave fort ist. Er landet als Sklave im Hause des Polizeipräsidenten. Offensichtlich macht er seine Aufgabe gut, weil schon nach kurzer Zeit heißt es, dass er zur Verwaltung über alles eingesetzt war, was in diesem Haushalt dazugehört hat. Und dort in diesem Haushalt ist er aber auch den Nachstellungen und Verführungen der Frau des Hauses ausgesetzt. Er gibt ihren Drängen und ihrem nicht nach, erachtet es für unrechtmäßig, widersetzt sich dem. Und was ist die Belohnung für den, dass er sich eigentlich moralisch einwandfrei und untadelig verhält und vorher einen sehr guten Job gemacht hat? Er landet im Gefängnis, wird ungerecht verurteilt und so wie uns der Berichtete sagen, ist es damals, auch heute nicht, aber damals noch viel weniger, alles andere als lustig und angenehm gewesen, im Gefängnis zu sein. Und später, durch eine wundersame Führung, die nur Gott arrangieren kann, kommt der Mann direkt aus dem Gefängnis in eine Führungsrolle, die für die Zukunftsabsicherung des Landes von entscheidender Bedeutung war. Und Gott braucht ihn in einer besonderen Funktion, um von dem Land eine existenzielle Krise abzuwenden. Die Qualität von dem Mann sehen wir aber daran später, als die Macht auf seiner Seite war und seine Brüder wieder zu ihm kommen. Sie erkennen ihn nicht, er hat sie aber sehr wohl erkannt. Da nutzt er die Macht, die er hat, nicht aus, um Rache zu üben, Vergeltung zu üben oder mit gleicher Münze heimzuzahlen, sondern er sagt den berühmten Satz, ihr aber meintet es übel, Gott hat es zum Guten gewendet. Dort, wo wir leben und arbeiten, erleben wir manche Dinge, wo wir sagen würden, das sollte eigentlich anders sein. Aber wir haben die Wahl. Entweder die Umstände beeinflussen uns und wir werden ein Teil des Problems, oder wir beeinflussen die Umstände und sind ein Teil der Lösung, der Veränderung, die Gott in die Situation hineintragen will. Christliche Werte werden sichtbar nur durch gelebtes Leben, konkret am Arbeitsplatz und nicht durch ein theoretisches Konzept oder durch Lehrsätze. Und wir wissen, Christus selbst hat uns die Rolle gegeben, Licht und Salz zu sein. Und das Charakteristische an Licht im Verhältnis zur Dunkelheit oder an Salz im Verhältnis zu der Umgebung, wo es zum Einsatz kommt, ist, dass das aus einer ganz anderen Substanz ist, wo ganz anders herkommt und dort, wo es angewandt wird, eine Veränderung herbeiführt. Salz ist ja in den Tagen, bevor es den Kühlschrank oder die Gefriertruhe gab, häufig auch eingesetzt worden, um Lebensmittel haltbar zu machen und sie sozusagen vor dem kurzfristig einsetzenden natürlichen Verrottungsprozess zu bewahren. Oder Salz wird eingesetzt, zu desinfizieren. Christus sagt, ihr aber seid das Licht der Welt und das Salz der Erde, auch an dem Arbeitsplatz. Das Salz kann seine Wirkung und das Licht nur dann entfalten, wenn es aus einer anderen Substanz ist, von einer anderen Quelle gespeist ist, als die Umgebung, in die es hineingestellt ist und in die es hineingesandt ist. Und wenn das Salz seine Wirkung verliert, wozu ist es dann zu gebrauchen? Es ist nutzlos. So rum will ich sagen. Und von daher, lasst uns darauf achten, dass wir es nicht zulassen. Wir haben die Wahl, dass Umstände, Dinge, die wir sehen, uns gefangen nehmen und uns zum Teil des Problems machen, sondern dass wir radikal Vergebung üben, radikal anders reagieren und wissen, von welcher Quelle wir gespeist sind, von welcher Perspektive wir herkommen. Und unter der Perspektive ist dann enttäuscht sein, frustriert sein, in den negativen Dialog, den es manchmal geben mag, einzustimmen, keine Option. Sondern Licht ist Licht, weil es von einer anderen Quelle gespeist ist. Und Salz ist Salz, weil es eine komplett andere Natur in sich hat, als dort, wo es zum Einsatz kommt. Und darum geht es, wenn wir sagen, christliche Werte bei Daimler, das Beste oder nichts. Und das heißt für uns, dass wenn wir sagen, wir sind in der Arbeitswelt als solche, die Gott gerufen hat, die Gott gesandt hat, und die Arbeitswelt, das Arbeitsumfeld ist ein Teil unserer lebendigen Berufung, so wertvoll wie wenn jemand anders Pastor ist oder wenn jemand anderes einen Gebetsdienst hat, das ist vor Gott genau das Gleiche. Dann geht es darum, dass das sichtbar wird und wir in dem Sinne unser Bestes geben oder besser nichts. Wobei die Wahl haben wir nicht. Die Bibel sagt, wir sind ein offener Brief, der wird immer gelesen. Aber lasst uns darauf achten, dass wir uns des Zusammenhangs bewusst sind und von Herzen unser Bestes geben und es ernst nehmen, damit Gott groß wird, damit Gott sichtbar wird und das, was wir leben, ein lebendiger Brief ist, der auf ihn hinweist. Lasst uns zusammen beten. Herr Jesus, wir wollen uns an diesem Abend zuerst und vor allen Dingen daran erinnern, welch ein Vorrecht es ist, an diesem Teil dessen zu sein, Teil deines Netzwerkes zu sein, das du in diesem Arbeitsumfeld hast. Und weil wir dort zusammenstehen, zusammenarbeiten und du uns dort zusammen hingestellt hast, so beten wir, wie es dein Wort uns auch lehrt, dass wir dieses Unternehmen segnen und dort um deine Weisheit, um deinen Segen beten. Und wir befehlen dir in besonderer Weise alle die Menschen an, die in besonderer Verantwortung stehen, wegweisende Entscheidungen treffen. Da beten wir, Herr, dass deine Wege, deine Pläne und Absichten im vollen Maße durchkommen und sichtbar werden, egal ob bewusst nach dir gefragt wird oder nicht nach dir gefragt wird. Wir beten um deinen Segen für dieses Unternehmen. Und unser Anliegen für dieses Unternehmen besteht darin, Herr, dass in der Zeit, die vor uns liegt, in den Jahren und Jahrzehnten, die vor uns liegen, dass zu deiner Ehre und Verherrlichung noch größere Dinge hervorkommen als das, was man bisher gesehen hat und wofür das Unternehmen bisher bekannt ist. Die Zeit erfordert größere Dinge und unser Gebet ist, segne dieses Unternehmen und lass es ein Bestandteil dessen sein, durch das größere Dinge hervorkommen und dann auch dich verherrlichen und dich deutlich machen und ein Segen für dieses Land bringen. Und was uns anbetrifft, Herr, auch so beten wir für uns. Und wir danken dir für die Verheißung, dass du der bist, der in uns das Wollen und das Vollbringen weckt. Wir müssen nichts aus uns produzieren. Wir danken dir, du bist die Quelle des Lebens. Und wir befehlen uns dir an und bitten dich, mach du uns zu einem lebendigen Brief Christi an deiner Stadt, der gesehen und gelebt wird. Und wenn Menschen die Zeilen unseres Lebens lesen, dass sie etwas erkennen und spüren von dir. Und dass durch die Zeilen, die sie lesen und sehen, das Salz seine Wirkung entfacht, indem es Hunger und Durst nach der Quelle des Lebens weckt, die du bist. Wir danken dir für die Gelegenheit und wir danken dir für die speziellen Begabungen und Fähigkeiten, die du jedem Einzelnen gegeben hast. Und wir segnen ihn, ein Gesegneter und ein Gesandter von dir zu sein, an dem Platz, wo du jeden Einzelnen hingestellt hast. Danke. Danke für das, dass wir nicht aus uns heraus produzieren müssen, sondern du der bist, der anfängt und vollendet. Und so befehlen wir uns dir an und vertrauen, dass du auch mit uns Größeres vorhast als das, was wir bisher gesehen haben. Amen.